NDR Info. Themenabend.
Mit Verena Gonsch am Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserem Themenabend. Gewalt gegen Frauen. Was sind eigentlich die Wurzeln? Genau 2 Wochen ist es her, dass Frauen auf dem Kölner Domplatz sexuell belästigt wurden, betatscht, beleidigt und teilweise auch ausgeraubt. Viel ist seitdem über diese Nacht berichtet und diskutiert worden und viele Menschen haben sich auf die Seite dieser Frauen gestellt. Feministinnen haben eine neue Kampagne lanciert. Nach Aufschrei auf Twitter online nun den Hashtag ausnahmslos. Und es gab auch die Rechtspopulisten, die Übergriffe auf die Frauen zum Anlass nahmen, gegen Flüchtlinge und Migranten zu agitieren. Heute Abend sollen vor allem die Frauen im Mittelpunkt stehen, denen ja diese Gewalt angetan wurde. Und wir wollen darüber sprechen, warum Frauen immer wieder Opfer von körperlicher Gewalt sind und was die Wurzeln sind. Bis 21 Uhr sprechen wir hier in unserer Expertenrunde. Sie können aber schon jetzt anrufen unter 08000 441777 und Ihre Rücknummer hinterlassen. Auch natürlich über ndr-redezeit, ndr.de-redezeit. Denn ab 21 Uhr sind Sie am Zug mit Ihrer Meinung, Ihren Erfahrungen, Ihren Kommentaren zu dem Thema. Denn vielleicht haben Sie als Frau, als Hörerin schon Erfahrungen mit Anmache und sexueller Belästigung gemacht. Vielleicht kennen Sie Geschichten aus dem Arbeitsumfeld, aus dem Bekannten- und Familienkreis oder Sie wollen sich einfach an unserem Gespräch beteiligen, rufen Sie an unter 08000 441777. Aber jetzt erstmal zu den Experten heute Abend. Sibylle Ruschmeier ist Diplomsoziologin und Mitarbeiterin in der Hamburger Beratungsstelle Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen. Frau Ruschmeier sitzt hier mit mir im Studio in Hamburg. Ist das, was viele Frauen an Silvester erlebt haben, ist das für Sie neu gewesen?
Ja, das werden wir natürlich zurzeit oft gefragt in dieser Massivität, weil es war ja nicht nur in Köln, es war ja auch in Hamburg, in dieser Vielzahl der Übergriffe und Massivität war das auch für uns neu, haben wir bis dahin nicht gekannt.
Es gab ja Berichte, dass ähnliche Sachen schon mal auf dem Oktoberfest beim Karneval passiert sind. Sind da auch Frauen, die zu Ihnen in die Beratungsstelle gehen, die gerade mit diesem Thema kommen? Ich bin belästigt, angegrapscht worden in solchen Menschenmengen.
War bis jetzt auch nicht so überwiegend. Sexuelle Belästigung kommt ja schon, gibt's schon immer, gibt's im Alltag, gibt's ja, in alltäglichen Situationen am Arbeitsplatz, beim Arzt, in der Therapie, in vielen alltäglichen Situationen werden Frauen sexualisierten oder sind Frauen und Mädchen sexualisierten Übergriffen ausgesetzt. Bei uns rufen fast jeden Tag Frauen und Mädchen Angehörige an, die einen Fall von sexualisierter Gewalt und überwiegend Vergewaltigung überlebt haben auch. Aber auch vielfach eben sexuelle Belästigung. Die sagen dann allerdings häufig, ich weiß gar nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin. Ich bin ja nicht vergewaltigt worden. Ich habe ja nur, dann schildern sie teilweise eben schon sexualisierte Übergriffe, die auch recht schwerwiegend sind, auch bis hin zu doch Vergewaltigungen, wo sie nicht richtig wissen, dass das eine Vergewaltigung war. So, insofern haben wir mit dem Thema schon alltäglich zu tun und solche Übergriffe sind alltägliche Gewalt, aber in dieser Massivität und dass es auch in verschiedenen Städten nun bei diesen Silvesterfeiern dazu so gezielten Übergriffen gekommen ist, das ist für uns auch neu.
Man weiß ja noch nicht viel über die Hintergründe, ja. Wird jetzt ermittelt. Ja, Lamia Kador ist unsere zweite Expertin. Sie ist islamische Religionspädagogin, Mitbegründerin des Liberal-Islamischen Bundes und Autorin des Buches Zum Töten bereit, warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen. Frau Kador, die Täter aus der Silvesternacht werden ja beschrieben als nordafrikanischer oder arabischer Herkunft. Jetzt gibt's heute bei der Wochenzeitung Die Zeit den Titel Unter Verdacht, wer ist der arabische Mann? Gibt es ihn überhaupt? Also Wie hat die Debatte auf Sie gewirkt? Was hat das Ganze mit dem Islam zu tun?
Ja, anfänglich war sie ja relativ schleppend, weil es ja noch gar nicht so stark in den Medien vertreten war, diese Vorfälle. Danach kam sie und ich war sehr erschrocken darüber. Einerseits, andererseits, ehrlich gesagt, nicht sehr verwundert darüber, dass wir wieder nur darüber diskutieren oder fast nur darüber diskutieren, ob es ein Problem des arabischen oder islamischen Mannes ist. Einerseits, wie gesagt, überraschte mich das nicht, weil es ähnliche Reflexe und sehr krampfartige Debatten in diese Richtung immer wieder gegeben hat. Andererseits doch sehr überraschend, denn wenn so viele Frauen an einem Ort beinahe ja organisiert belästigt und zum Teil ja sogar scheinbar vergewaltigt worden sind. Da kann es doch nicht allen Ernstes sein, dass wir fast in erster Linie nur über die Herkunft dieser Täter sprechen.
Es gab in diesem Zusammenhang der Diskussion immer wieder Äußerungen, der Islam an sich werte Frauen ab. Sie sind islamische Religionslehrerin. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich muss sagen, ganz ähnlich wie andere Diskussionen und Debatten, die wir haben. Beispielsweise erinnern Sie sich an die Diskussion um Jugendliche, die sich radikalisieren lassen und in den Dschihad ziehen. Plötzlich stehen muslimische Jugendliche im Vordergrund. Und auch da wird wieder problematisiert und thematisiert, ob der muslimische Jugendliche per se besonders gewaltaffin sei. Auch hier bedient man wieder, beziehungsweise auch hier ja, werden in uns ja vielleicht Stereotype wachgerufen, die immer wieder abgerufen werden oder die immer wieder bedient werden, sodass man quasi kaum mehr Ruhe hat, außer dass wir alle 2 bis 3, 4, 5 Wochen der Frage nachgehen, inwieweit der Islam tatsächlich in die Lebenswirklichkeit auch in das Verhaltens- und Handlungsmuster von Menschen eingreift. Und ich kann Ihnen zumindest...
Jetzt ist Frau Kador nicht mehr in der Leitung. Ich gehe mal nach Berlin zu Christina Klemm. Sie ist Fachanwältin für Strafrecht und Mitglied in der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts beim Bundesjustizministerium. Frau Klemm, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, der Opferschutz der Frauen kommt in dieser Diskussion eigentlich zu kurz. Wie meinen Sie das?
Naja, es geht, was ja gerade meine Vorrednerin auch sagte, sehr um die Täter und noch mehr um die Herkunft der Täter, obwohl niemand eigentlich bisher genau weiß, was da tatsächlich vorgefallen ist. Ich jedenfalls habe noch keine einzige Akte gesehen, noch keine einzige echte Aussage gehört von dem, was da tatsächlich passiert ist. Und um die Opfer dieser Straftaten, wenn sie denn so verübt worden sind, da geht es überhaupt nicht mehr. So, wenn es darum ginge, dann würde man darüber reden, wie diese Polizeiarbeit dort war, dass da offenbar großes Versagen war. Man würde darüber reden, wie hier die Beratungslandschaft ist, dass sie alle unterfinanziert sind, dass wir viel, viel mehr Präventionseinrichtungen haben müssten, dass wir eben die Frauen schützen müssen. Darum geht es doch. Aber diese Diskussion wird ja kaum geführt.
Klären Sie uns doch nochmal auf. Das, was vielen Frauen da Silvester passiert ist, also sexuelle Belästigung, dass das angetatscht werden, beleidigt, das ist ja, was wir nennen, das sexuelle Belästigung. Kann ich jetzt zur Polizei gehen und sagen, so, der Mann hat mich sexuell belästigt, wird er dann festgenommen, gibt es eine Strafe?
Also Sie können zur Polizei gehen. Wenn Sie Glück haben, werden Sie dort auch ernst genommen. Aber die sexuelle Belästigung, die gibt es jetzt strafrechtlich überhaupt nur am Arbeitsplatz oder arbeitsrechtlich dann auch. Aber ansonsten kennt das deutsche Strafgesetzbuch keine sexuelle Belästigung. Es gibt die sexuelle Nötigung, dafür muss man aber also in sehr, sehr engen Formen Gewalt ausüben oder eben drohen mit Gefahr für Leib oder Leben. Also das ist ein sehr, sehr enger Maßstab, ein sehr hoher Maßstab. Und nur dann sind sexuelle Handlungen gegen den Willen einer anderen Person strafbar. Das heißt, wenn ich in der Öffentlichkeit heute herumgehe, sei es in einer Menschenmenge oder ich stehe in der U-Bahn und irgendjemand fasst mich an, fasst mir zwischen die Beine, fasst mir wohin auch immer, auch das Ganze unter der Kleidung, und das ist ein sogenannter Überraschungsangriff und der ist heute nicht strafbar.
Jetzt hat es aber jede Menge Anzeigen ja in Köln und Hamburg gegeben. Das heißt, das ist jetzt so eine Proforma-Anzeige, um zu zeigen, da ist was passiert, aber das wird nicht unbedingt Folgen haben, oder?
Also ehrlich gesagt, diese Anzeigen, ich weiß ja nicht, also man kann ja anzeigen, auch wenn etwas dann am Ende nicht als Straftat identifiziert wird. Diese Anzeigen an sich, das ist ja eigentlich eine sehr gute Sache. Also mich freut sehr an dieser ganzen, also eigentlich an diesen Ereignissen, dass sich Frauen trauen, überhaupt anzuzeigen. So, denn eigentlich ist das etwas, also diese sexuellen Belästigungen, nennen wir sie mal so, in der Öffentlichkeit, die werden eben meistens überhaupt nicht angezeigt. Die Frauen sprechen nicht darüber, geschweige denn gehen sie zur Polizei. Und wenn sie zur Polizei gehen, dann werden sie dort häufig eben auch weggeschickt, weil es keine Straftat ist oder weil es eben auch als normal angesehen wird. Das ist Alltag. So, es gibt ja jetzt auch diese Fälle, die beschrieben werden in der Presse, eben zum Beispiel vom Oktoberfest oder von
Karneval.
Also hören Sie sich, oder Karneval, oder hören Sie sich Frauen an, die beim Oktoberfest arbeiten oder die an der Messe arbeiten. Ja, das gehört dazu, dass sie auch sexuelle Übergriffe hinnehmen, weil das eben auch gesellschaftlich so akzeptiert ist.
Noch eine Frage an Sie. Sie haben jetzt eben gesagt, der sogenannte Überraschungsangriff, das ist also, ich stehe da als Frau und dann fängt einer an, mich zu betatschen. Das soll ja durch die Reform des Sexualstrafrechts ja unter Strafe gestellt werden. Wie weit ist das denn?
Naja, dazu ist zu sagen, es gibt ja ein Reformbestreben schon seit einiger Zeit. Es gibt einen Gesetzentwurf, der jetzt wieder hervorgeholt worden ist oder schon also kurz vor Weihnachten wieder hervorgeholt worden ist aus dem BMJV, also aus dem Bundesministerium für Justiz. Nach dem sollen solche Überraschungsangriffe strafbar sein. Dieser Gesetzentwurf wurde jetzt sehr lange verhindert, offenbar, so heißt es. Es ist sehr geheim gehalten worden, aber offenbar doch durch konservative Kräfte, die eben gar keine Änderung des Sexualstrafrechts bisher wollten. Und jetzt kommt er auf den Tisch und jetzt auf einmal sind ja alle die großen Frauenschützer, was einen ja verwundert. Ich finde diesen Gesetzentwurf überhaupt nicht, also ich finde ihn nicht richtig. Es ist natürlich wichtig, die Überraschungsangriffe auch endlich strafbar sein zu lassen. Aber viel wichtiger ist, finde ich, endlich einen Paradigmenwechsel einzuführen, dass es ausreicht, dass eine Frau oder eine Person, die von sexueller Gewalt betroffen ist, Nein sagt. Also dass, wenn der Täter in dem Fall dann weiß, dass die andere Person eine sexuelle Handlung nicht möchte und er erkennt das, und wenn er sich dann über diesen Willen hinwegsetzt, dass das strafbar ist.
Wir kommen zu Hila Seskin, sie ist Schriftstellerin mit türkischen Wurzeln und hat sich auch in mehreren Büchern mit dem Islam auseinandergesetzt, Frau Seskin. Wie nehmen Sie denn diese Debatte wahr?
Ja, ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt eben gehört habe, es war jetzt auch nicht so überraschend, aber es war ganz toll erklärt. Ich bin ja schon wieder so frustriert. ich meine, das ist doch wirklich nicht wahr, dass wir Gesetze haben, die verbieten, dass man eine Schaufensterscheibe mit einem Edding einmalt. Aber wir haben noch keine Gesetze, die irgendwie ein Wort dafür finden, dass man einer Frau nicht in die Hose fassen kann, wenn es völlig offensichtlich ist, dass sie das nicht möchte. Also das ist einfach unglaublich, ja, welche Akzente unser bürgerliches Gesetzbuch setzt. Und ich meine, wenn ich jetzt auch höre oder vermute, dass irgendwie dass konservative Kräfte da jetzt will ich dagegen halten. Ich meine, in den 90er Jahren war die Debatte, gibt es Vergewaltigung in der Ehe? Ich erinnere mich an die Bundestagsdebatte, die wurde live übertragen. Da gab es wirklich Konservative, die waren dagegen, dass man sowas macht. Also es ist wirklich unglaublich, welche basalen Rechte wir uns noch erstreiten müssen.
Na, zumindest ja. Wird jetzt breit gefordert, dass diese Täter sofort abgeschoben werden. Was halten Sie denn davon?
Ja, ich meine, also ich muss ehrlich sagen, also erstens, wir wissen ja nur wirklich noch nicht, wer die Täter sind, beziehungsweise es sind so viele Anzeigen eingegangen, es wird wohl nur ein Bruchteil überhaupt verfolgt werden können. Natürlich, in der Menschenmenge, es ist dunkel, da weiß eine Frau nachher auch nicht, wer war denn das überhaupt, also der drückt sich ja dann auch da weg und so weiter. Das ist sehr schwierig. Und wenn es Asylbewerber waren, ja, da gibt es natürlich Abschiebung. Aber ich muss Ihnen mal ehrlich sagen, also auch als Feministin, es stört mich das zunehmend, dass wir diese Idee haben, oh ja, wenn wir einen bösen Macho finden, dann schieben wir den ab. Ja, was heißt denn das? Ehrlich gesagt, dann schieben wir den doch zu anderen Frauen ab. Also ich meine, das ist doch auch irgendwie keine Lösung. Ist denn das irgendwie Frauensolidarität, dass wir sagen, toll, in Syrien haben sie Bürgerkrieg, dann schieben wir die Typen, die hier vergewaltigt haben, noch dorthin? Oder, verstehen Sie? Also ich finde es auch ein bisschen kurzsichtig. Also ich finde, das ist keine politische Position. Dass jetzt alle so harte Parolen raushauen, finde ich auch nicht so überzeugend. Das wurde ja schon gesagt. Plötzlich tun alle so, als wären sie Frauenschützer, als wären sie dem Thema interessiert. Für mich als Feministin ist es wirklich frustrierend, wenn man sonst versucht, über diese Themen zu schreiben oder zu reden oder auch über diese Vorstufen, sie erinnern sich an die Brüderle-Debatte oder an diese Kleinigkeiten. Dann heißt es, ach, seid doch nicht so eng, seid doch nicht so prüde, nehmt das doch nicht so ernst, wir müssen ein bisschen Spaß verstehen. Verstehen Sie, diese ganzen Vorstufen, die eigentlich das legitimieren und dieses sexistische Umfeld auch schaffen und unterstützen, ja, da werden wir nicht ernst genommen, wenn wir darüber reden, sind wir die altmodischen Feministinnen, die lila Latzhosen. Ich weiß gar nicht, ob es das je gab, aber jeder hat es vor Augen, verstehen Sie? Und jetzt kommen sie alle hervor und debattieren eben über den arabischen bösen Mann. Also das ist alles so krumm und schief. Und ja, das Gute ist wirklich, wie eben gesagt wurde, es zeigen viele Frauen an, wir debattieren darüber. Wir müssen es einfach schaffen, dass über sexuelle Gewalt geredet wird, über die Situation, in der wir alle, wir Frauen, in dieser Gesellschaft einfach sind. Ja, wir müssen das verallgemeinern und wieder zum politischen Thema machen. Gegen all diese Versuche, es zu instrumentalisieren und in eine kleine Nische zu schieben, wo das Thema nicht hingehört.
Sibylle Ruschmeier, Sie sind Mitarbeiterin in der Hamburger Beratungsstelle Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen. Wir hatten heute Nachmittag darüber gesprochen, dass Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland ja erst 1997 abgeschafft wurde. Haben Sie auch den Eindruck, wie Frau Seskin, dass dieses Nein der Frauen noch nicht akzeptiert wird?
Das ist ja nicht nur ein Eindruck, das ist Rechtspraxis auch, wie Frau Klemm anfangs ja auch schon ausführte. Und seit 1997 ist es nicht so, dass es Vergewaltigung in der Ehe nicht mehr gibt, seitdem ist sie unter Strafe gestellt. Das ist, also ne, da hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, wie eben auch schon beschrieben wurde, nach langen überfraktionellem Ringen, da gab es ja ganz lange Diskussionen und ganz lange Vorbehalte dagegen und dann waren die Befürchtungen riesengroß, wie viele Ehemänner jetzt angezeigt werden und was die Frauen für ein Mittel in der Hand plötzlich haben und ihre Ehemänner damit unterdrücken können. Das ist ja alles überhaupt nicht wahr und nicht eingetreten. Und jetzt habe ich die Frage nicht mehr.
Ob Sie das Gefühl haben, dass dieses Nein immer noch nicht zählt. Also das ist ja das, worüber wir eben gesprochen haben.
Genau, und das Nein zählt eben juristisch auch nicht. Also es ist nicht strafbar, wenn eine Frau Nein sagt und ein Mann gegen den sprachlich erklärten Willen mit ihr Geschlechtsverkehr ausübt, kann die Frau das nicht als Vergewaltigung, also sie kann es anzeigen, aber es wird nicht verurteilt.
Ja, Gewalt gegen Frauen, das sind die Wurzeln. Darüber reden wir heute Abend auch, über die Folgen dessen, was da passiert ist auf dem Kölner Domplatz am Silvesterabend. Sie können sich ab 21 Uhr hier gerne beteiligen unter 08000441777 und gerne auch schon anrufen. Frau Klemm, wir haben vorhin schon gesprochen über die Verschärfung des Strafrechts. Das war einmal einerseits dieser Überraschungsangriff und dann das, was Frau Ruschmeier eben gesagt hat, natürlich die Vergewaltigung. Und da ist ja die Frage, ob man sozusagen das nicht noch verschärft. Wie ist denn da der Stand?
Also Verschärfung, finde ich, ist immer so eine Frage. Also es geht auch nicht um härtere Strafen, ja, sondern es geht vor allem erstmal darum, dass etwas überhaupt strafbar ist. Und dann geht es darum, dass etwas gesellschaftlich auch nicht mehr legitimiert wird und dass es eben verboten ist. Darum geht es vor allem. Und nun gibt es eben, es gibt diesen Gesetzentwurf und es gibt auch andere Gesetzentwürfe oder Vorschläge, wie man eben das Strafgesetzbuch ändern könnte. Und zwar eben, und das finde ich unterstützenswert zu sagen, eben wenn etwas gegen den Willen oder wenn eine sexuelle Handlung gegen den Willen einer anderen Person ausgeübt wird, dann soll das strafbar sein. Ich denke, das ist eine eigentlich ganz einfache Forderung. Jeder kann es verstehen, es ist kein komplizierter Gesetzestext, jeder kann verstehen, eigentlich darf ich nur dann sexuelle Handlungen ausüben, wenn die andere Person das auch will, sollte selbstverständlich sein. Ich würde gerne noch mal kurz auch was zu dem Thema, zu dieser Forderung jetzt, Abschiebung und Ausweisung sagen, denn ich finde, daran sieht man eigentlich die gesamte Verlogenheit der Debatte. Zum einen das, was Frau Sesgin schon gesagt hat, was heißt das denn? Also das ist uns egal, was dann mit den Frauen in den Herkunftsländern passiert. So, eigentlich, wenn man Frauen schützen will, dann muss man sagen, man darf gerade Sexualstraftäter nicht in diese Länder abschieben, in denen es möglicherweise ein noch viel schlechteres Sexualstrafrecht gibt. So, dann muss man sie hier lassen und dann muss man auch andererseits muss man sagen, wir müssen endlich legale Einreisewege für Frauen, die womöglich eben auch von sexualisierter Gewalt betroffen sind, schaffen. So, dass diese Frauen hierher kommen können und dass sie hier eben besseren Schutz hoffentlich genießen, als das in den Herkunftsländern ist. Zu sagen, ja, wir schieben die ab, dann haben wir das Problem los, das also ist ja verlogen, es geht da nicht um die Frauen. Und das andere ist auch, jetzt zu sagen, Asylberechtigte, die müssen ausgewiesen werden, das weiß ja jeder auch, dass natürlich jemand nicht vielleicht ausgewiesen werden kann, aber der wird dann nicht abgeschoben. Auch das ist ja also falsch, sondern der bekommt dann einfach einen schlechteren Aufenthaltstitel. Der kann nicht resozialisiert werden, der bekommt nur eine Duldung, der lebt hier weiterhin in absoluten prekären Verhältnissen. Auch das fördert natürlich nicht den Schutz vor Gewalt. Und ich denke, darüber muss man also ganz anders debattieren. Man muss darüber reden, wie kann man wirkliche Prävention vor sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt und auch vor sonstiger Gewalt schaffen.
Lamia Kador, ich glaube, Sie sind wieder bei uns.
Genau,
wunderbar. Wenn Sie das so hören, wenn jetzt dieser Vorwurf kommt, das sind überwiegend Asylbewerber gewesen oder Flüchtlinge in der Nacht und das liegt auch an der Erziehung oder der Herkunft. Was meinen Sie denn, wo man da ansetzen müsste?
Naja, was heißt, wo wir da ansetzen müssen? Ich meine, meine Vorrednerin haben es ja gerade fast unisono alle gesagt. Ich glaube, den betroffenen Frauen vor Ort war es zu dem Zeitpunkt sicherlich völlig egal, ob das nun mal ein Mann war, der arabischer Herkunft, deutscher Herkunft, spanischer Herkunft oder was für eine Herkunft er sonst auch hat, völlig egal gewesen ist, der sie da belästigt hat. Die Frage stellt sich den Opfern im ersten Moment vielleicht nicht, vielleicht auch gar nicht im zweiten Moment. Ich glaube, denen geht es vor allen Dingen um eine lückenlose Aufklärung dieser Vorgänge. Natürlich ist das berechtigt, die Frage zu stellen, was ist das für ein, gibt es ein Täterprofil? Und wenn ja, gibt es da Übereinstimmung zwischen unterschiedlichen Täterprofilen? Aber die Frage ist doch, ist das ein Thema, was gesamtgesellschaftlich über Wochen diskutiert wird und zwar breit über alle Parteien hinweg und man zum Teil den eigentlichen Vorgang, das eigentliche Geschehen irgendwie vergisst und wir uns nur noch darauf konzentrieren, ob wir darüber diskutieren, wie viel Anteil der Islam hat oder ob jetzt die arabische Kultur besonders problematisch ist. Es gibt, mal abgesehen davon, es gibt ja nicht die arabische Kultur. Das halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen irreführend. Irgendwie wären wir den Opfern auch nicht gerecht damit. Wir wären der ganzen Sache nicht. Wir wären weder den Flüchtlingen gerecht, wir wären den Muslimen sicherlich nicht gerecht, wir wären den Männern vielleicht in dem Fall so auch nicht gerecht, wenn wir jetzt auch noch anfangen, ein bestimmtes Täterprofil auszumachen. Diese Diskussion ist absolut unbefriedigend. Und ich glaube, für ganz viele Gruppen in diesem Land.
Also Sie würden auch nicht sagen, junge Männer mit muslimischem Hintergrund werten Frauen stärker ab, was man dann öfter hört, oder?
Das können Sie pauschal doch so nicht sagen. Nein, natürlich nicht. Pauschal würde ich sowas nie sagen. Aber natürlich finden Sie arabischstämmige Männer vielleicht auch muslimischen Glaubens, vielleicht aber übrigens auch christlichen Glaubens, denn auch die haben ein ähnliches Frauenverständnis. Und, die in einer Frau oder in dem anderen Geschlecht eine minderwertigere Person sehen. Aber das heißt übrigens, selbst das bedeutet ja auch nicht automatisch, dass man deshalb übergriffig wird. Ja, der gehört ja dann auch eine Absicht dazu, der gehört ja dann auch die Tat dazu. Selbst wenn ich so ein Frauenbild haben könnte, bedeutet das nicht, dass ich sofort übergriffig werde. Also auch da müssen wir ja ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist nicht ganz so einfach oder vielleicht so naheliegend, wie wir das gerne hätten. Ich glaube auch, mal abgesehen davon, jetzt stellen Sie sich doch mal, lassen Sie uns das doch mal zu Ende oder weiter exerzieren. Ja, diese Leute, Nordafrika, Syrien oder woher auch immer diese Männer kamen, könnten vor Gericht sagen, Sie wissen doch, wie das mit uns Nordafrikanern oder uns Syrern ist. Wir haben ein Problem mit Frauen, uns wird das so anerzogen, die gesamte Sozialisation, der Glaube sagt uns, Frauen sind minderwertig. Ich möchte, dass das strafmildernd gewürdigt wird. Die führen doch den Rechtsstaat ad absurdum mit solchen Dingen.
Frau Klemm, wäre das möglich?
Also ein bisschen gewagte These. Also man könnte natürlich das versuchen, jetzt als Verteidiger oder Verteidigerin das mit einfließen zu lassen, aber... ich finde auch, also man muss da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich mache zum Beispiel, also zum einen finde ich auch an dieser ganzen Diskussion, es ist gut, dass wir über sexualisierte Gewalt sprechen und dass das in der Öffentlichkeit ist. Es wäre schön, wenn die Menschen, die jetzt alle sich hier in der Öffentlichkeit darüber äußern, dass das jetzt auch nochmal anders angegangen werden muss, wenn das tatsächlich so bliebe. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, diese sexuellen Übergriffe in der Öffentlichkeit, ich glaube, die hat fast jede Frau schon erlebt. So, das ist auch kein neues Phänomen.
Es gibt ja Studien, dass jede dritte Frau in Deutschland
erhebliche sexuelle Gewalt, ja. Also ich würde mal sagen, also ich habe jetzt tatsächlich seit 2 Wochen frage ich auch in meinem gesamten Bekanntenkreis immer herum und sage, sag mal, bist du noch nie in deinem Leben irgendwie angetouched worden sexuell? Und ich habe keine Frau getroffen, die mir gesagt hat, nö, sowas ist mir noch nie passiert. Also deswegen denke ich, also da sind die Zahlen ja auch viel höher, also diese sexuellen Übergriffe. Da gibt es natürlich keine Polizeistatistiken drüber, kann ja auch nicht, ist ja auch nicht strafbar. Ja? Wie soll das denn in die Statistik einfließen? Dann finde ich, also darüber müssen wir sprechen auch eben, dass das strafbar ist und dass das gesehen wird. Und wir müssen aber auch darüber sprechen, dass der gefährlichste Ort immer noch im Nahbereich ist. Ja? Die meiste, also die häufigste sexualisierte Gewalt oder auch physische Gewalt ist ja von Bekannten oder also im Bekanntenkreis oder eben im Freundeskreis geschieht die. Und man darf jetzt nicht so tun, als wären das nur eben die Männergruppen, die auf irgendwelchen Bahnhöfen sind, sondern die häufigste Zahl der sexuellen Übergriffe ist zu Hause immer noch.
Frau Schmeier, können Sie das bestätigen, dass die häusliche Gewalt oder häusliche Misshandlung immer noch die größte ist?
Auf jeden Fall sind die Taten, die also an sexualisierter Gewalt im sozialen Nahraum verübt werden, ja, das ist der größte Teil. Es wird aber leichter verurteilt, wenn es ein Fremdtäter war und wenn der vielleicht auch noch weiteren Kriterien, die unter anderem auch der vorhandenen Vorurteilsstruktur entsprechen, wenn der Täter denen entspricht, dann wird er leichter verurteilt. Darüber gibt es auch Untersuchungen.
Ist das denn immer noch so ein Tabuthema wie früher, also auch Gewalt in der Familie, sexuelle Gewalt Oder haben Sie den Eindruck, dass Sie auch öfter angerufen werden, dass sozusagen die Hemmschwelle da niedriger ist?
Das ist auch nicht so leicht zu beantworten. Die Anrufe bei uns sind ja eigentlich, würde ich mal sagen, gleichbleibend. Teilweise wird eben gesagt, ja, es ist kein Tabu, es wird auch so viel darüber geredet, so viel in den Medien, es kommt so viel im Fernsehen und in jedem Krimi ist das Thema sexualisierte Gewalt Thema. Andererseits wird aber eben doch ganz viel über das, was wirklich die Situation der Betroffenen erschwert. Darüber wird ganz wenig gesprochen und es ist für uns, wir machen ja nicht ausschließlich Beratungsarbeit mit Betroffenen, sondern eben auch politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit und da ist es unglaublich schwer, offene Ohren zu finden und deswegen eben jetzt auch haben wir natürlich die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt, weil jetzt gerade die Ohren eher offen sind und weil viele Anfragen kommen. Das ist aber den Rest der Zeit überhaupt nicht so. Und es gibt vieles, was in dieser Thematik zu skandalisieren ist, wo man eigentlich sich viel offene Ohren für wünscht.
Was wären denn das für Themen, wo Sie sagen, da muss dringend was getan werden?
Naja, beispielsweise das Strafrecht, das liegt jetzt ja auch auf dem Tisch und dass so eine Beleidigung, dass es eben eine Beleidigung als eine Beleidigung eingestuft wird, wenn Frauen zwischen die Beine gefasst werden, aber auch wie mit Betroffenen auf der Suche nach Hilfe umgegangen wird, ist teilweise skandalös, wie Therapieplätze, wie lange Wartezeiten es da gibt, wie die Beratungsstellen besetzt sind. So, also da könnte ich jetzt tiefer einsteigen und wahrscheinlich abendfüllend
Sie haben ja auch gesagt, es rufen viele an, die auch am Arbeitsplatz belästigt werden. Ne? Das ist auch ein großes Thema.
Genau, das ist auch ein großes Thema, was vielleicht zurzeit ein bisschen mehr in den Fokus gerät oder wo versucht wird, auch den Fokus mehr drauf zu richten, was auch ein sehr alltägliches Thema ist und was Frauen und Mädchen von der Teilhabe an gesellschaftlichen Leben im Erwerbsleben auch ausschließt, also was Karrieren verhindert, das wird auch verhindert durch andere sexualisierte Gewalterfahrungen oft, weil Frauen dann ihr Leben komplett ändern oder Ausbildungen abbrechen, kündigen.
Frau Setzky, neben diesem Ruf nach Abschiebung, was weiß ich, stärkerem Schutz und so weiter, wird ja auch gesagt, die Polizei muss mehr große Menschenmengen schützen, wir müssen sozusagen da viel mehr überwachen, beobachten. Meinen Sie, dass das helfen könnte?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich darüber nicht so einen guten Überblick habe. Mir ist auch, obwohl ich diverse Berichte da gelesen habe, die kommen ja ungefähr im Zweitagestakt, auch des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen, so, ich habe einfach ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, was die Polizei da gemacht und was sie auch nicht gemacht hat. Einige Sachen wirklich sehr sonderbar, aber ich bin dafür jetzt keine Spezialistin. Also was ich zum Beispiel komisch finde, das mit dem Anzeigen war ja wohl auch schwer. Die Frauen sind da in irgendeine Wache gegangen. Dann hat irgendjemand entschieden, dass solche Sachen nur von einer Frau aufgenommen werden können. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch. Kommt immer drauf an, würde ich das Opfer jetzt entscheiden lassen. So ab. Und dann gab es eine Schlange, dann gingen wieder Frauen. Also war sehr vieles sehr merkwürdig, aber das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Das wäre dann so gerüchtemäßig.
Frau Klemm, was ist denn da Ihre Erfahrung? Also ist die Polizei sozusagen, ja, da auch präsent genug in solchen Fällen? Ist das auch eine Forderung, wo Sie sagen, ja, da muss ganz was anderes passieren? Also auch eine Überwachung von so großen Plätzen oder so würde da mir sehr viel mehr nutzen?
Also mir geht es da ganz ähnlich, dass ich auch wirklich auch noch nicht verstehe, was in Köln eigentlich passiert ist, warum die Polizei so abwesend war, warum, das heißt ja auch, sie hätten da noch weitere Kräfte anfordern können und die sind nicht angefordert worden, warum man diese, also natürlich braucht man Schutz, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Überwachung oder jetzt direkt irgendwie wieder Videoüberwachung oder was auch immer. Ich denke, man muss präsent sein und dass eine Gruppe von Männern, die betrunken ist, eine gefährliche Gruppe ist. Ich glaube, davon können wir alle, das wissen wir alle, da muss man nicht besonders lange drüber nachdenken. Und ich denke, da braucht es mehr Präsenz an Sicherheitskräften und man muss darüber auch, und dann glaube ich, ist die andere Sache noch, man muss die Polizeibeamten dann auch schulen und sensibilisieren darauf, was passiert. Und nicht nur darauf, dass eben jemand geschlagen wird oder dass es hier Eigentumsdelikte gibt, sondern eben auch, dass es zu sexuellen Übergriffen kommt. Und darauf muss man achten und dann muss man solche großen Menschenansammlungen sicherlich besser schützen.
Jetzt sind ja schon zwei Täter irgendwie letzte Woche so im Schnellverfahren abgeurteilt worden. Erwarten Sie da jetzt so eine ganze Welle an Urteilen oder wie sieht das aus? Was droht denn überhaupt an Strafe?
Also ich kann das schlecht beurteilen. Ich habe bisher noch keine Berichte gelesen, die ich jedenfalls nach Sexualstrafrecht so sehen würde, als würden sie verurteilt werden können. Möglicherweise gibt es dann auch, also was ich gelesen habe, waren Körperverletzungen ganz sicherlich, waren Diebstähle, also Eigentumsdelikte. Man muss auch sagen, das ist einfach im deutschen Strafgesetzbuch so, dass das Eigentum sehr viel mehr gesichert ist als die sexuelle Selbstbestimmung. Deswegen wird das sehr viel einfacher sein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die beiden, die da jetzt verurteilt worden sind, auch wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden und nicht wegen irgendwelcher Sexualstraftaten. Mhm.
Soweit jetzt unser Themenabend Gewalt gegen Frauen. Was sind die Wurzeln? Nach 21 Uhr, nach den Nachrichten 21.05 Uhr sind Sie dran. Rufen Sie uns an unter 08000441777 oder beteiligen Sie sich im Internet unter ndr-redezeit mit Ihrer Meinung. Bis gleich.
NDR Info. Themenabend.
Und hier geht es weiter mit unserem Thema Gewalt gegen Frauen. Was sind die Wurzeln? Wir haben da eben schon eine halbe Stunde drüber geredet. Jetzt sind Sie dran in der Redezeit. Rufen Sie uns ruhig an unter 08000441777. Genau 2 Wochen ist es her, dass Frauen auf dem Kölner Domplatz und nicht nur in Köln, sondern auch in Hamburg sexuell belästigt wurden, betatscht, beleidigt und teilweise auch ausgeraubt. Und viel ist seitdem über diese Nacht berichtet worden. Und wir wollen hier darüber reden, wie kann man eigentlich die Frauen schützen? Die Frauen sind es eigentlich Opfer dieses Abends. Feministinnen haben eine neue Kampagne lanciert, nach Aufschrei nun den Twitter-Hashtag ausnahmslos. Und es gab aber auch die rechtspopulistische Debatte, die die Übergriffe auf die Frauen zum Anlass nahm, gegen Flüchtlinge und Migranten zu agitieren. Rufen Sie uns ruhig an, erzählen Sie uns Ihre Erfahrung. Vielleicht haben Sie als Frau selbst schon Erfahrung mit Anmache und sexueller Belästigung gemacht. Wie könnte ein Schutz aussehen? Wie kann man das vermeiden, dass so etwas wieder passiert? Ist die jetzt diskutierte Verschärfung des Asylrechts genau der richtige Ansatz oder geht es darum, Gewalt gegen Frauen grundsätzlich zu ächten? Eine Umfrage unter Frauen hat Sarah Klöser für uns gemacht. Die hören wir uns jetzt ja mal an.
Ganz blöde, sexuell motivierte Sprüche. Da traut man sich kaum, dann was entgegenzusetzen, gerade in der Ausbildung oder als junger Mensch gegenüber älteren Männern. Mag man da nicht so sein, das ist gesellschaftlich, dann ist man eine Zicke und dann ist man nicht besonders tough und dann geht man drüber hinweg und das ist ein Fehler.
In der Sauna, mehrmals. Da hat sich mal einer neben mich gesetzt und sich mit sich selbst beschäftigt. Ich bin ja an sich sehr selbstbewusst, aber mir hat das interessanterweise so ein Schuldgefühl, als ob ich das angezogen hätte, ausgelöst. Also ich bin auch dann sehr aufgelöst, mit nassen Haaren habe ich dann die Sauna verlassen.
Ich ärgere mich darüber sehr, ich bin sehr wütend darüber, dass man eigentlich wirklich teilweise, ja, wie so ein Stück Fleisch, wie so ein Objekt, das finde ich halt schlimm. Man ist auch so machtlos teilweise, erniedrigt fühlt man sich.
Manchmal, tut mir leid, hat das Jungvolk auch selber Schuld, wenn sie so aufreizend angezogen sind. Also nehmt euch ein bisschen zurück. Vernünftig anziehen, nicht dass hinten schon der Schlipp rausguckt.
Dass man in der Disco halt schon häufig mal irgendwie so, ich sag mal, einen Klaps auf den Po sozusagen bekommt, aber ich habe das nicht in diese Kategorie irgendwie geschoben, ja, sondern eher so baggern sozusagen anmachen, jetzt nicht unter sexueller Belästigung oder irgendwie sowas.
Es wäre vielleicht nicht schlecht, dass wenn es dann wirklich passiert und wenn man dann auch weiß, wer es getan hat, dass der dann entsprechend dann auch dafür bestraft wird. Meistens passiert gar nichts, bis auf ein bisschen Fingerzeig, sondern dass vielleicht auch wirklich mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr Gefängnis drin ist, je nachdem nach der Schwere der Tat, weil sonst, denke ich mal, gibt es ja keine Abschreckung, wenn man weiß, es passiert einem nichts.
Ja, soweit unsere Umfrage. Viele Töne von Frauen und Andreas Wagner ist unser erster Hörer heute Abend und Sie sind Türsteher und haben auch Erfahrung mit der Belästigung von Frauen gemacht. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Guten Abend auch in die Runde. Ja, ich habe da seit 20 Jahren Erfahrung mit, dass da Frauen mit Belästigung ihre Liebe, Mühe und Not haben, dass das leider auch nicht ein Phänomen ist, was seit jetzt Köln oder was weiß ich ist. Das gibt es schon sehr lange. Auch dieses in Gruppen, dass Frauen angegangen werden, das erleben wir auf der Reeperbahn also täglich. Und man muss aber auch immer dazu sagen, das mag sich alles rassistisch anhören oder was weiß ich, aber es sind 100. Nicht zu 100%, aber zu 80% sind es keine deutschen Männer, die sowas machen. Die machen es auch, wenn sie besoffen sind oder sowas. Aber dieses gezielte Losgehen in kleinen Gruppen, tralala, und Frauen angrapschen, aufreißen und was weiß ich machen, das gibt es bei den deutschen Männern nicht. Tut mir leid. Das ist sehe ich jeden Tag vor dem Laden. Bei mir stellen sich Frauen unter, weil sie Schutz suchen. Aus dem Laden kommen Leute raus, Mädchen raus, die sagen hier, ich bin schon wieder angekrabbelt worden. Und das sind in 8 von 10 Fällen sind das keine Deutschen.
Wie können Sie denn die Frauen schützen? Also rufen Sie dann die Polizei oder was machen Sie?
Die Polizei macht gar nichts. Die Polizei macht erstmal gar nichts, wenn man sie da anruft und sagt, ja, hier ist eine Frau angefasst worden. Dann geht das ja noch wieder los. Dann sagt er, der war es nicht und was weiß ich. Das Einzige, was wir da machen können, wir können ihn rauspicken und schmeißen ihn halt raus. Und dann wundern sich natürlich viele Jungs, die aus dem Ausland kommen, dass sie in die Läden nicht reinkommen, weil es eben halt Theater gibt. Die fangen an, die Mädchen anzutanzen. Die Mädchen sagen das, sie möchten das nicht. Die Mädchen gehen weg, die gehen vielleicht sogar zu ihrem Freund. Dann wird der Freund bedroht und so. Blöde Kartoffel und so, wir schon sehen. Dann fliegen die raus, dann wird das Telefon rausgeholt, dann werden die Brüder angerufen und, und. Also das erlebt man jeden Abend. Und das ist das. Und ich arbeite mit Afghanen, mit Nigerianern zusammen, mit Albanern zusammen. Das Krasseste sagt ja eigentlich nur, wenn mein afghanischer Kollege zu mir sagt, bin ich froh, dass wir keine Kanaken im Laden haben heute Abend.
Haben Sie das am Silvesterabend in Hamburg auch erlebt? Also war das so wie immer oder hatte das doch eine andere Dimension?
Ich habe diesen Silvester mal nicht gearbeitet. Das erste Mal seit, ich glaube, 18 Jahren oder so.
Okay. Ja, aber, Herr Wagner.
Ich kann mir genau vorstellen, was da passiert ist, weil es jeden Abend auf dem Kiez genau so abläuft. Es ist vielleicht nicht so extrem und nicht so gezielt, aber diese kleinen Gruppen, die rumlaufen und mal gucken, was geht, die gibt es überall. Und vor allen Dingen dann guckt doch einer doof, dann gibt es gleich was aufs Maul und so weiter. Ich weiß nicht, es ist inzwischen schon gang und gäbe eigentlich. Und die Polizei, bis die dann da ist, mein Gott, ja, da ist dann viel Wasser die Elbe runtergelaufen.
Ja, Herr Wagner, vielen Dank für Ihren Anruf. Das war sozusagen live von der Reeperbahn. Frau Klemm, das ist ja das, was Herr Wagner da beschreibt, was man da so schön rechtlich als Überraschungsangriff bezeichnen würde, was ja im Moment auch gar nicht strafbar ist. Wenn er jetzt sagt, die Polizei macht da nichts, könnte man als beteiligte Frau trotzdem die Polizei rufen oder was macht man da?
Naja, rufen, das steht einem ja immer frei, die Polizei zu rufen. Nur ob sie dann eine Straftat verfolgt, das ist eben eine andere Frage. Ich finde das also sehr interessant an dem Beitrag gerade war ja, dass er geschildert hat, dass das eigentlich überhaupt gar kein neues Phänomen ist, sondern dass das eigentlich täglich passiert. Und wenn man ihm jetzt folgt, dann heißt das ja, in der Silvesternacht waren da vielleicht mehr Männer unterwegs, die das getan haben. Und
das fand ich auch sehr interessant, also dass sozusagen nichts Neues ist. Ne?
Genau, es ist überhaupt nichts Neues und es wird aber auch die ganze Zeit nicht verfolgt und
toleriert sozusagen.
Es wird einfach toleriert, das nimmt man so hin. Und offenbar hat er ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn dann die Polizei geholt wird, dass sie dann auch nichts macht. So. Und deswegen nochmal ermutigend daran ist, dass Frauen sich trauen, das jetzt öffentlich zu machen. Das finde ich wirklich sehr gut und dass das auch Thema ist. Ich finde die Tendenz, die damit oder das, der Missbrauch, der damit jetzt betrieben wird, eben eine Verschärfung des Ausländerrechts zu betreiben oder eben dann von ganz von rassistischen Äußerungen und so weiter, das ist eben falsch. Wenn wir wirklich dabei bleiben zu sagen, das ist ein alltägliches Phänomen, dann ist das ein wichtiges Thema, das endlich angegangen werden muss.
Dürfte ich vielleicht
ja,
auch
bitte, Frau Kador, ist das richtig?
Ja.
Nee, ich bin nee.
Frau Seskin, Entschuldigung, ich muss die Stimmen erstmal auseinanderhalten. Ja. Frau Seskin, ich muss Ihnen nochmal schnell erzählen, dass Sie Schriftstellerin sind und sich in mehreren Büchern mit dem Islam auseinandergesetzt haben. Ja, Frau Seskin?
Ja, und vor allem, ja gut, ja. Ich wollte nur anknüpfen, weil ja eben auch der Türsteher betont hat, dass es eben dann nicht deutscher Herkunft Männer sind und so weiter. Ich finde, das kann man ganz gut aufgreifen, um zu zeigen, es gibt einfach verschiedene Milieus, in denen nimmt sexuelle Gewalt an unterschiedliche Gesichter an. Ja? Klar, wer auf dem Kiez arbeitet, erlebt, wie sexuelle Gewalt auf dem Kiez abläuft. Ja? Wer auf dem Oktoberfest arbeitet oder dahin geht, erlebt sexuelle Gewalt auf dem Oktoberfest. Wer an der Uni arbeitet, erlebt sexuelle Gewalt in der Form, wie sie an der Uni praktiziert wird. Also mir ist es nur wichtig zu sagen, es wird immer so betont, ja, ist das jetzt so eine neue Art, eine neue Praktik, die vielleicht eine bestimmte Klientel so mitbringt? Ja, theoretisch kann das schon sein. Es gibt verschiedene Milieus, ganz viele verschiedene Milieus, die schaffen sich ihre eigenen Kontexte und Praktiken sexueller Gewalt. Ja? Die helfen einander, die unterstützen einander, die gucken weg oder die bilden sogar einen Ring darum. Also es gibt etwas, was daran möglicherweise speziell ist für dieses Milieu. Aber das Allgemeine ist, dass es dadurch getragen wird, dass es Zustimmung von anderen gibt, dass es Schweigen gibt von anderen, Billigung von anderen gibt. Und es gibt es eben für alle möglichen Milieus. Ich wollte nur den Begriff der Milieus eben mal einführen.
Okay. Ich würde auch gerne was
hinzufügen. Ja, Frau Kato, jetzt habe ich, jetzt muss ich, genau.
Genau, jetzt ist richtig.
Jetzt habe ich es richtig.
Ich meine, ähnlich, beziehungsweise selbst wenn der Herr, wie er eben feststellte, dass es Männer sind, die, wie er sagt im O-Ton, nicht deutscher Herkunft sind oder nicht Deutsche sind, schützt das ja nicht vor Strafe. Und es schützt ja scheinbar weder vor einer Straftat, noch darf es vor einer Strafe schützen. Selbst solche Äußerungen, da muss man sich überlegen, ja, was will denn der Mann damit sagen? Okay, das sind Männer oder Milieus oder Menschen, die aus bestimmten Milieus stammen, die ein bestimmtes Muster an den Tag legen. Meinetwegen. Dennoch müssen die bestraft werden, das ist doch für uns alle klar. Deshalb ist die Frage, wie stark muss denn der Akzent auf die Herkunft gesetzt werden? Selbst wenn wir noch und nöcher und immer wieder betonen, das sind angeblich alles Nicht-Deutsche, wobei ich glaube, viele sind inzwischen schon längst eingedeutscht, hindert uns oder darf uns das doch nicht davon wegbringen, darüber zu sprechen, dass wir Dinge oder dass wir zumindest diese Taten unter Strafe stellen. Ich glaube häufig,
das ist aber das Problem ist ja wohl, dass es eben nicht bestraft wird, nicht? Dass keiner
ja, eben,
kommt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, warum keine Frau.
Das ist natürlich dann auch frustrierend.
Ja, natürlich.
Wenn man das jeden Abend wieder erlebt, ne?
Na klar, wenn Sie wissen, die Polizei kann da nichts machen, ja, dann rufen Sie auch nicht an. Da machen Sie sich auch nicht lächerlich. Nachher müssen Sie sich doch von Leuten anhören. Ja, was läuft da auch so rum? Das ist ja häufig so ein
Totschlag. Hat die Frau ja gerade auch gesagt, ne?
Ja, ja richtig. Das ist ja beängstigend.
Jetzt habe ich den nächsten Hörer, Karl-Heinz Hansen aus Harmsdorf. Guten Abend, Herr Hansen.
Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend.
Was möchten Sie zu unserer Diskussion beitragen?
Ja, ich möchte zum einen Ihren Damen, die sich da versammeln, eigentlich sagen, sie tun mir wirklich leid, herzlich leid. Sie bewegen sich genau wie die sogenannten Verantwortlichen schon auf so einer parallelen Entwicklungsschiene.
Müssen Sie uns erklären?
Ja, ich fange ganz kurz, mal versuch's sehr kurz. Mit der sogenannten Flüchtlingswelle, also fürchterliches Wort, ist eine Situation eingetreten, dass die sogenannten Verantwortlichen, ich nenne sie immer Schlausprecher oder Herren in dunklen Anzügen, entsetzt Kommentare abgesondert haben und die Bevölkerung hat sich da überhaupt nicht drum geschert, Teile der Bevölkerung wohlgemerkt, die haben die Ärmel aufgekrempelt, ich gehöre auch dazu, und die haben versucht, tatkräftig irgendwie diese scheinbare Not, die auf uns zukommt oder die mit den Menschen mitkommt, zu helfen, zu lindern.
Ja.
Dann haben die Merkel vorweg, das ist ja immer unser Symbol, da kann man sich sehr gut dran orientieren, wo der Wind hingeht oder herkommt. Da hat die Kurve gekriegt, hat gemerkt, oh Gott, die Leute reagieren ja ganz anders, als die Schlausprecher immer verkünden. Von wegen Feindlichkeit und Nicht-Integration. Also diese ganzen Schlagworte, Obergrenze und so weiter.
Kommen Sie mal zum Punkt. Sie müssen nicht die ganze Flüchtlingsdebatte nochmal zusammenfassen.
Sagen, da hat sich etwas gezeigt.
Ja.
Diese Verantwortlichen, die haben sich sind nicht mehr identisch mit dem Teil der Bevölkerung, der sich wirklich kümmert.
Mhm.
Und Köln ist eine direkte Fortsetzung. Und da möchte ich den Damen nicht zu nahe treten, die bei Ihnen da diskutieren. Sie haben ja schon festgestellt, das Strafrecht bringt überhaupt nichts. Sie können sich auf den Kopf stellen, selbst wenn Sie einen kriegen, kann der nicht verurteilt werden. Es wird aber jetzt so getan. Und heute konnte man das in der Übertragung aus dem Landtag da in Nordrhein-Westfalen sehen. Die fallen übereinander her und beschuldigen sich gegenseitig, aber Schuldige und Zusammenhänge stellen sie gar nicht mehr her.
Mhm.
Und was passiert? Auf der Straße greifen sich Kerle ihre Baseballschläger und schlagen irgendwelchen Leuten, ich sag mal fast mit Recht, auf den Kopf, weil das alte Prinzip, wie in den niedersächsischen Dörfern gibt es diesen Spruch, jetzt hoffe ich, die Damen sind mir nicht böse.
Da also heißt, wir haben auch noch Hörer, ne? Also wenn es jetzt nicht jugendfrei wird, Vorsicht.
Ja, nö, das ist Plattdütsch und wer
so.
Das versteht, der wird wohl älter sein. Desecht, wenn ein Fremder in ein Dorf kam, hau ab, wir pet uns Höhner selber. So, das heißt...
Also Sie haben Angst vor der Bürgerwehr, sage ich jetzt mal.
Nee, gar nicht. Ich denke mal, das wird sich so entwickeln, weil diese sogenannten Verantwortlichen sich mit sich selbst und allgemein theoretischen Gesetzesänderungen und total, also total überflüssigen Kram befassen, auch Sie leider mit Ihrer Diskussion.
Wieso überflüssig? Was ist denn Ihre Lösung?
Ja, die Entwicklung. Gucken Sie sich an, was passiert.
Ja, ich sehe, was passiert, aber was schlagen Sie denn konkret vor? Nicht, sich darüber nicht Gedanken zu machen, also dass wir das Sexualrecht verschärfen sollten?
Nee, da würde ich jetzt natürlich zu weit gehen, aber ich neige dazu, dass diese Bürgergewalt, dass sich Leute jetzt wehren und sagen, das lassen wir nicht zu, dass unseren Frauen sowas passiert.
Mhm.
Also die Gefahr, ich will das...
Sie sehen das als Gefahr?
Ich warne davor. Gut. Wenn das so weitergeht, dass diese Verantwortlichen sich mit sich selbst beschäftigen,
okay,
an Gesetzen rumbasteln, die, wo jeder bis jetzt weiß, die nichts bringen und die auch gar nicht ernst gemeint sind. Denn die gleichen Leute haben vor 30, 40 Jahren noch dran, meine Frau gehindert zu arbeiten. Da musste ich unterschreiben, dass sie mal, muss sich das mal reinziehen.
Okay, Herr Hansen, ja, ganz vielen Dank. Und ich gehe gleich weiter an Roswitha Söchtig aus Braunschweig. Die möchte sich auch an unserer Diskussion beteiligen. Frau Söchtig.
Ja, guten Abend in die Runde und den Spruch, wir können unsere Hühner selbst hacken, kenne ich aus meiner Jugend.
Oh, jetzt haben Sie ihn Gott sei Dank übersetzt, ich habe ihn nämlich gar nicht verstanden.
Ich möchte dazu sagen, ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich bin Einzelgängerin und wenn ich was trinke, gehe ich auch nachts allein zu Fuß nach Haus. Ich hatte von daher schon viele sexuelle Angriffe.
Mhm.
Ich habe denen natürlich dann gleich Kontra gegeben, sprich, ich habe die Männer nach Strich und Faden verhauen, weil ich dachte, der fasst dann niemanden mehr an.
Mit ihrem Schirm oder?
Auch dementsprechend mal am Bahnhof Zoo passiert. Mhm. Alle Männer haben vorher zugeschaut. Aber als ich den Mann verhauen habe, riefen alle, ruf die Polizei, die schlägt ihn total zusammen.
Mhm. Vielleicht und sollten Sie mal ein paar Kurse geben.
Moment, ich möchte noch mal eine Bresche brechen für Muslime. Ich bin zweimal allein mit dem Fahrrad nach China geradelt, von Deutschland aus. Durch viele muslimische Länder. Ich habe mich dort allein bewegt. Ich habe bei wildfremden Menschen genächtigt, ohne dass man auch auf einer Baustelle mit 12 oder 14 Männern, ohne dass ich angegriffen wurde.
Mhm. Frau Söchtig, das macht uns Mut. Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das finde ich ganz toll, dass Sie das so berichten. Ich habe jetzt hier eine konkrete Frage an Frau Klemm, und zwar von unserem Hörer Herrn Hartmann oder Frau Hartmann. Er weist uns darauf hin, dass auch das Begrapschen schon seit langem strafrechtlich relevant ist und als Beleidigung auf sexueller Basis im Sinne des Paragraph 185 StGB strafrechtlich verfolgt wird. Nee. Was sagen Sie dazu, Frau Klemm?
Ja, das stimmt leider nicht. Es ist so, es war eine ganze Zeit lang die herrschende Rechtsprechung zu sagen, es ist eben die Beleidigung auf sexueller Grundlage, es ist die Herabwürdigung der sogenannten Geschlechtsehre, was auch immer das sein soll. Und vor einigen Jahren hat der BGH das gekippt, diese Rechtsprechung, hat gesagt, nein, es ist keine Beleidigung, denn es ist ja gar keine Herabwürdigung. Und insofern ist es nicht, also fallen diese Angriffe, dieses Begrapschen nicht unter den Straftatbestand der Beleidigung.
Er führt hier noch den Paragraph 177 StGB ein, sexuelle Nötigung.
Genau, die sexuelle Nötigung, das ist die, das ist der Begriff, die sexuelle Nötigung, die dann in einem besonders schweren Fall
so, also das Begrapschen ist, oder so weiter, ist noch keine sexuelle Nötigung.
Nein, und vor allem da ist ja die sexuelle Nötigung, ist genau diese Nötigung, und das Nötigungsmittel heißt eben Gewalt oder Drohung mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt gegen Leib und Leben. So, das heißt, also das ist eine sehr hohe Voraussetzung. Ein Begrapschen stellt keine Gewalt dar. Natürlich, wenn es schmerzhaft ist, ja, und zwar physisch schmerzhaft, dann kann man darüber nachdenken, ob das in dem Moment eine Körperverletzung ist, aber das ist erstmal nicht das Begrapschen an sich.
Mhm. Darf ich noch was
sagen? Ja, gerne. Frau Seskin jetzt, ne?
Genau.
Sie sitzen alle in verschiedenen Studios und jetzt sind wir insgesamt 5 Frauen, da wird es dann von den Stimmen auch für mich langsam ein bisschen schwierig. Ja.
Ich habe ja bereits gesagt, dass ich die Prioritäten in unser Strafrecht setzt, also ganz falsch finde. Und natürlich bin ich absolut dafür, nicht unbedingt für schärfere Strafen, weil die manchmal dazu führen, dass die Richter dann eben auch die ungern verhängen, aber jedenfalls für, dass es überhaupt ein Straftatbestand wird und so weiter. Also das will ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen. Nur wir haben jetzt bisher nur über den Aspekt der Strafbarkeit gesprochen. Aber gerade wenn wir daran denken, dass es eben oft im Bekanntenkreis passiert, stellt sich noch ein anderes Problem. Scham ist nicht das richtige Wort, aber es ist einfach unheimlich unangenehm. Man will dann keinen Unfrieden stiften in dem Moment, ja? Und man will von anderen nicht blöd angeguckt werden. Oder es hätte dann Konsequenzen im Sozialbereich. Und mein Gott, das ist doch irgendwie der Kumpel von dem und dem. Oder das sind eben noch andere Probleme damit verbunden. Und deswegen, denke ich, sind solche Debatten, auch wie wir sie gerade führen oder wie sie in den letzten 2 Wochen geführt haben, vielleicht auch wichtig und helfen an sich schon mal was, weil wir uns gegenseitig und weil wir uns ermutigen müssen, darüber auch zu reden. Also bei mir ganz konkret war es wirklich auch so, dass nach Silvester, ich bin letztes Jahr 2-mal angegrapscht worden im Rahmen der Freiwilligen Feuerwehr, wo ich Mitglied bin, da habe ich dann nichts gesagt, weil das geht dann immer so schnell, die Typen sind sofort weg und dann denkt man, mein Gott, irgendwie auch peinlich, wenn ich da jetzt hinterher rufe und so. Ne? Also da gehen ja die absurdesten Gedanken in dem Moment, denkt man, oh Gott, habe ich es falsch verstanden? Aber das war völlig unmöglich, dass man das irgendwie falsch versteht. Und ich habe jetzt nach Köln, dann habe ich auch unseren Ortsbrandmeister angerufen und gesagt, weißt du was, muss ich dir mal sagen, letztes Jahr ist mir das und das passiert und wenn das jetzt nochmal passiert, dann mache ich das, aber mache ich ein großes Gezeter und so. Damit er es auch weiß, falls da, ich meine, ich bin jetzt schon 45, ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn junge Frauen da sind, dass die sich das vielleicht auch, dass man schon mal darauf achtet. Ich will dann damit sagen, es gibt auch im Bereich des noch nicht strafbaren oder jenseits, also ganz unabhängig vom Strafbaren, gibt es einfach auch das Problem, dass gerade im Nahbereich sind die Situation so unangenehm. Ne? Und da müssen wir uns auch mehr trauen, dann darüber zu sprechen. Da brauchen wir Komplizen und Komplizinnen. Also Komplizinnen, dass die Frauen uns unterstützen und nicht sagen, du hast aber einen komischen Slip an oder was die Frau da eben gesagt hat. Und Komplizinnen natürlich auch, dass die Männer auch darauf reagieren, schalten, oh Scheiße, das war ja so eine Situation.
Jetzt habe ich Markus Lochthofen aus Hildesheim. Herr Lochthofen, guten Abend.
Guten Abend in die Runde.
Was möchten Sie beitragen?
Ich wollte einfach nur in den Raum stellen, unabhängig davon, dass das natürlich alles in unserem Kulturkreis nicht geht, dass diese Gegrapsche und diese Veranstaltungen, diese Menschen, die dort da diese persönliche Schutzzone überschritten haben und dort sicherlich auch, wie ich das denke, auch eine Straftat begangen haben, dass ich aber trotz alledem in die Runde stellen möchte oder die Frage einfach stellen möchte, ob unser Kulturkreis denn bereit ist, also unser Verständnis für Menschen, die von außerhalb kommen, einen anderen Glauben, eine andere Einstellung zum Leben, zum Wert Mensch haben vielleicht sogar, sind wir darauf vorbereitet, in der Gesellschaft miteinander dieses neu zu definieren oder miteinander neu auszuhandeln? Denn es kommen ja Menschen hierher, die vielleicht anders aufgewachsen sind, andere Wertvorstellungen bekommen haben in ihrem Leben, die heute noch vermittelt bekommen, auch hier, obwohl sie hier seit Generationen schon leben, von ihrem Kulturkreis immer noch beeinflusst sind. Denn mir ist aufgefallen, also ich habe, wenn man den Vergleich ziehen kann, wenn wir im Urlaub mit der Fotokamera in irgendeine Moschee gehen, als Pärchen, dann gehört es sich so dort, dass man dort ein Tuch wenigstens über die Schulter legt, dass die Brüste bedeckt sind und so weiter. Wir verlangen von denen, dass wenn sie hierher kommen, dementsprechend sich verhalten, so wie wir es uns auch angewöhnt haben, dort bei denen sich zu verhalten, weil es so erwartet wird. Genauso muss es natürlich auch hier erwartet werden. Aber die andere Sache ist, was mir aufgefallen ist, wenn ich in Nordafrika war ich einige Mal unterwegs, nur das nicht als Pauschaltourist, sondern im Leben quasi, ist mir aufgefallen, wenn ich mich da mit jemandem unterhalten habe, ein Schwarzafrikaner, der sagte mal so schön zu mir, weißt du, wenn so eine Blondine halb nackt hier rumläuft, die ist mir weniger wert als mein Hund.
Ich verstehe Sie nicht ganz, weil wir reden seit einer Stunde drüber, dass es sexuelle Gewalt auch im vollkommen biodeutschen, autochthonen deutschen Kontext gibt sozusagen. Und jetzt reden Sie aber so, als käme das doch nur von außen. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
Nein, es kommt nicht von außen.
Weil nur, diese beiden Feuerwehrmänner zum Beispiel, das waren ja auch Deutsche jetzt, von denen ich gerade erzählt habe.
Das können auch Deutsche sein. Ich glaube auch nicht, dass das generell irgendwie von Ausländern her rührt, dieses Phänomen. Nur es hat sich
Ihren Beitrag auch so verstanden, dass Sie gesagt haben, Sie haben die Frage oder die Anregung, dass wir sozusagen darüber reden, unsere kulturellen Werte auch respektieren. Ne? Ich denke, da gibt es auch sicherlich einen Konsens in der Runde.
Ja, weil es ist halt ein Mischmasch an verschiedensten Kulturkreisen, die aufeinander zutreffen, wo jeder seine eigene Wertvorstellung hat, seine eigenen Schutzräume beansprucht, seinem eigenen Körper gegenüber und so weiter. Und das ist alles, glaube ich, in einer, ich hoffe, in einer Verhandlung und nicht in einem Nehmen und Geben, also nur in einem Geben, Nehmen oder sich
heranziehen. Was hat das denn mit Köln zu tun? Ja? Das verstehe ich nicht, deswegen habe ich ihn unterbrochen. Ich verstehe nicht, was das mit dem sexuellen Übergriff in Köln zu tun hat.
Es geht grundsätzlich darum, ob diese Menschen, jeder Mensch, der das tut, in irgendeiner Art und Weise eine andere Kultur mit sich trägt oder eine andere Wertevorstellung. Diese Wertevorstellung in der Gesellschaft zurzeit, meine ich, dringend in irgendeiner Form behandelt, verhandelt werden müssten.
Ja. Ja,
weil es gibt die Werte, blödes Wort, aber es ist ein Werteverfall. Ja?
Aber ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um Werte, wenn ich das jetzt mal hier aus meiner Richtung sagen darf. Ich glaube, es heißt doch erstmal, wenn wir Gesetze schaffen, an die sich alle zu halten haben, dann können wir uns vielleicht auch mal diese Frage nach Werten, nach Herkunft, nach Tradition und Kultur und ich weiß nicht, welchen Kontext vielleicht auch sparen. Das ist, also das muss man ja sagen, das ist ein Männerproblem, ein globales Männerproblem. Und wenn wir hier Gesetze schaffen würden oder Gesetze hätten, die genau diese Dinge unter Strafe stellen, von egal welchem Mann auf dieser Welt, wenn er das hier begeht, ich glaube, dann ist uns allen geholfen. Dann würden die auch nicht die ganze Zeit hin und her eiern und sagen, naja, aber müssen wir nicht darüber verhandeln, müssen wir nicht ein bisschen offener anderen Werten gegenüber sein? Also ich meine, wir haben es ja gerade von der Dame gehört, also in der Regel stellt das in islamischen Ländern auch keinen Wert dar, Frauen gegenüber sexuell übergriffig zu werden.
Natürlich nicht. Wenn sie dem schon gläubig sind, ne? Das ist, das ist ein gewisser Unterschied dort nochmal.
Ja, richtig, aber wenn sie nicht gläubig sind, wenn wir davon ausgehen, dass sie nicht gläubig sind, da brauchen wir auch nicht weiter über Religion zu diskutieren. Wird aber trotzdem
gemacht. Na, ich will auch gar nicht über Religion diskutieren, überhaupt nicht. Nur wenn sie sagen, sie wollen erst Gesetze schaffen für Werte, dann sage ich, sie müssen erstmal die Werte feststellen, um dann darüber Gesetze zu entscheiden.
Ich greife jetzt mal schlichtend ein. Also ich habe Herrn Lochthofen so verstanden und das finde ich auch eine gute Anregung, dass man sozusagen nur Menschen hier akzeptiert, die sich auch an unsere Gesetze, Werte, Kulturen halten. So habe ich Ihren Einwurf verstanden und nicht anders und nicht als andere.
Also dazu würde ich gerne...
Frau Klemm, Sie wollen das auch gerne sagen, genau.
Also ich verstehe es noch nicht ganz.
Ich habe noch ein paar andere Hörer in der Leitung, aber vielleicht schließen wir das dann damit ab.
Wir können ja nicht sagen, dass wir nur Menschen hier haben wollen, die diesen Konsens irgendwie mittragen würden, denn dann hätten wir sehr viele Deutsche, die nicht hier sein dürften. So, das ist ja absurd. Also ich finde, richtig ist, und wenn so habe ich ihn eigentlich verstanden, es muss einen gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber geben, dass sexualisierte Gewalt nicht in Ordnung ist. So, und den müssen wir schaffen und darüber müssen wir debattieren. Und da ist das Strafrecht ein ganz kleiner Teil davon. Das kann natürlich niemals die Rettung sein, sondern es muss, und das ist ja gerade vorhin schon gesagt worden, es muss auch im Bekanntenkreis, es muss am Arbeitsplatz, es muss überall möglich sein, sexualisierte Übergriffe zu thematisieren, dass sie auch nicht anerkannt werden, dass sie nicht heruntergespielt werden, dass die Frauen nicht mehr als hysterisch bezeichnet werden, dass sie als frigide bezeichnet werden, was auch immer, wenn sie diese Dinge offenlegen. Darum geht es.
Jetzt habe ich Ahmadi Martinus aus Hamburg. Guten Abend, Herr Martinus.
Schönen guten Abend in die Runde.
Ihre Meinung zu dem Thema oder Ihre Frage?
Ich bin jetzt sozusagen der Spezi-Moslem.
Oh, wunderbar.
Ich möchte, wie gesagt, von vornherein mit schärfster Formulierungen, die ich jetzt hüte, die Begrifflichkeiten zu benutzen, diese Verbrechen, die in Köln und woanders auch in Hamburg passiert ist, verurteilen.
Sehr schön.
Im Namen meiner Religion, denn meine Religion erlaubt den Menschen nicht, Alkohol zu trinken. Sexuelle Übergriffe werden nach islamischem Recht sehr vehement und hart angepackt. Vergewaltigern droht sogar die Todesstrafe. Wer eine Frau belästigt, droht ihm öffentlich sozusagen gepeitscht zu werden. Also Sie sehen die Konsequenz solcher Straftaten.
Von welchem Land reden Sie?
Ich rede generell vom Islam.
Ach so, okay.
In den Ländern wird es so wahrscheinlich nicht umgewendet.
Weil ich jetzt gerade...
Ja.
Dann wird schon ganz...
Und wenn die Klientel hier sozusagen muslimische Herkunft sind, das nehme ich schon von den Medien, dass man permanent sagt, Nordafrikaner, und das sind hauptsächlich Muslimen, und mehrere Redner haben gesagt, das ist kulturelle sozusagen Defizite, dass sie hier in Deutschland kommen und unsere Werte nicht verstehen und so weiter. Ich möchte sagen, ich war jahrelang Reiseveranstalter. Mhm. Dieser Stichwort hüte dich vor Sturm und Wind und Deutsche, die im Ausland sind. Die deutschen Männer verhalten sich in ihren Ländern ganz geschickt und vernünftig. Aber wenn sie im Ausland sind, gehen sie nach Brasilien, gehen sie mal nach Philippinen und Thailand, gehen sie mal nach Ballermann, nach Mallorca.
Mallorca für, als Übersetzung, Mallorca, genau.
Die sexuelle Übergriffe, die sexuelle Pädophilie, die da von deutschen Männern ausgeübt wird, ist so verbrecherisch und ekelhaft, dass man das, wie gesagt, nicht wiedergeben kann. Ja. Deswegen sage ich, diese Diskussion darf nicht jetzt thematisiert werden als Herkunft, als kulturelle Eigenart, sondern wir müssen generell darüber diskutieren, dass diese Verbrechen gegen Frauen, wenn es sexueller Natur ist, enthärtet wird und in die Öffentlichkeit in einer Form debattiert wird, dass kein Mann sich traut, sozusagen diese Verbrechen zu tun. Und die Gesetze müssen auch nicht so sein, dass man diese Leute in Anonymität sozusagen irgendwo verwahrt, sondern es muss veröffentlicht werden, wer ein Sexualtäter ist. Sein Gesicht, so muss gezeigt werden in der Gesicht, damit er, wie gesagt, die Konsequenz dessen, was er vorhat und tut, auch im Kopf hat. Dass er in der Gesellschaft enthärtet wird und nicht irgendwie sozusagen auf seine Psyche geachtet wird, damit er nicht seine Sozialität verliert, dass man ihm in Anonymität verwahrt. Nein, sexuelle Täter sind Verbrecher. Und diese Verbrecher müssen sozusagen, so wie sie anderen schwerste Leid zutun, müssen sie in die Gesellschaft transparent gemacht werden, damit keiner sich traut, wie gesagt, diese Verbrechen zu begehen.
Ja, Herr Martinus, ganz vielen Dank für dieses Plädoyer. Haben Sie denn den Eindruck, dass sozusagen die muslimische Gemeinschaft, genauso wie Sie, vehement sich auch äußert und jetzt sozusagen auch ein Gegengewicht gegen diese Debatte auch bringt? Oder müsste da noch mehr passieren? Stehen Sie noch dran? Herr Martinus?
Hallo?
Hallo, hören, haben Sie mich gehört?
Ja, ja, ich habe Sie gehört.
Sie haben ja gesagt, Sie sind sozusagen jetzt der Vertreter der Moslems hier in dieser Debatte. Haben Sie denn den Eindruck, dass sozusagen Ihre Gemeinschaft da auch genug sich in die Debatte einbringt und sozusagen Ihre Stimme auch hören lässt?
Glauben Sie mir, der Imam der Islamische Zentrum in Hamburg hat am Freitagsgebet dieses Thema angesprochen und hat verurteilt. Mit tiefsten und so weiter und die absolute Mehrheit haben in den Kopf geschüttet, wie könnte man im Namen des Islam als Muslim so etwas tun. Erstens. Zum Zweiten, was mich zusätzlich erstaunt ist, dass seit 2 Wochen dieses Thema nur noch thematisiert wird, debattiert wird, obwohl ein rechter Mob vorgestern in Leipzig durch eine Straße einen Terror ausgeübt hat, sozusagen, die sehr, sehr, sehr makaber war. Aber darüber diskutiert keiner. Wenn das Muslimen wären oder diese schäbige Salafisten, dann kann ich mir vorstellen, dass wieder, wie gesagt, dieses Ressentiment hochkommt und dann wochenlang diskutiert wird. Und ich habe die vage Vermutung, die Debatten, die Intensität der Debatten hängt eben wirklich, wer etwas wo ausübt. Wenn es muslimische Herkunft ist, habe ich das Gefühl, dass das sehr, sehr hart angenommen thematisiert wird.
Vielen Dank, Herr Martinus, für diesen Wortbeitrag. Ich habe jetzt Karin Krane aus Meldorf. Frau Krane, guten Abend.
Ja, ich sage auch einen schönen guten Abend.
Was möchten Sie mit uns?
Ich bin ganz interessiert gerade zugehört.
Ja, ja.
Also ich gebe dem Herrn, also in einem großen...
Herr Martinus.
Ja, dem Herrn Martinus, also schon ein bisschen recht. Denn der Koran beinhaltet das ganz sicher nicht. Und ich denke auch, dass die Muslimen, die rüberkommen, dass sie ganz genau wissen, was recht ist und was nicht. Was ich trotz alledem nochmal einwenden möchte, ist, auch deutsche Männer sind da nicht besser. Mhm. Es gibt, ich sag mal, wir sollen uns bitte nicht einbilden, dass nur liebe Flüchtlinge rübergekommen sind. Ja, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und ich habe in meinem Leben verbale und aber auch körperliche sexuelle Übergriffe erlebt, Gott sei Dank, bin ich froh, dass ich so viel Selbstbewusstsein damals schon hatte als junge Frau, dass ich mich immer gewehrt habe und immer gut dabei rausgekommen bin. Ich denke, wir Frauen sollen uns da mal, es wird jetzt so hingestellt, uns Frauen muss geholfen werden. Ich finde, wir Frauen sind eigentlich das stärkere Geschlecht. Wenn es Krisensituationen oder gibt, bin ich der Meinung, das kann ich auch aus meinem Leben oder auch aus der Geschichte hier erlesen, dass die Frauen eigentlich immer das stärkere Geschlecht waren. Mhm. Wir haben sehr viel mehr gemeistert als die Männer. Und wir sollen uns da nicht unterbuttern lassen und vor allen Dingen uns selber fragen, wie weit, wo ist meine Grenze? Dass man für sich selber auch lernt, für sich selber das Selbstbewusstsein hat, Schluss aus, das auch ganz klar zu sagen. Ich habe zum Beispiel mal, ist jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, aber auch einen körperlichen Übergriff erlebt und habe das auch mitgeteilt. Und komischerweise waren das die Frauen, die davon nichts hören wollten. Mhm. Das ist auch komischerweise auch ein bisschen so ein Tabuthema, ja. Obwohl das ein, ne?
Frau Krane, da gebe ich Ihren Eindruck gleich mal weiter an Sibylle Ruschmeier. Die ist ja Diplom-Soziologin und Mitarbeiterin in der Hamburger Beratungsstelle Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen. Frau Ruschmeier, Sie haben eben aufgemerkt, als Frau Krane sich geäußert hat, also braucht es mehr auch Gewalt der Frauen sozusagen, Aufstand, Power, oder ist das gar nicht immer so das Thema?
Dann wird auch wieder den Frauen die Verantwortung ein bisschen zugewiesen. Natürlich ist es gut, wenn Frauen selbstbewusst auftreten und sich zur Wehr setzen können, ist auf jeden Fall wünschenswert, ist gut, ist wunderbar, wenn sie das in der Situation hinbekommt. Ich war eben, ehrlich gesagt, auch noch an einem anderen Punkt bitte? Von dem Herrn, Entschuldigung, aber von dem Herrn Martinus, der sagte, dass am Freitag in der Moschee da eben auch das verurteilt wurde und dass viele Männer sich dagegen aussprechen. Ich fände es wichtig, dass das auch deutlich wird und auch in die Öffentlichkeit kommt, dass auch Männer für ein anderes Männerbild einstehen und sich öffentlich bekennen, dass sie sehr wohl die Würde der Menschen, der Frauen in diesem Fall respektieren und dass sie Frauen respektieren. Das fände ich gut, wenn da sich auch eine Solidarität, wenn die sichtbar wird, die Solidarität, die auch von den Männern da Frauen entgegengebracht wird. Und den Vorredner hatte ich auch ein bisschen so verstanden, was ich denken würde, was eben auch stattfinden muss, dass eben über, auch in Erziehung und Bildung und auch bei den Menschen, die herkommen, müssen die Rollenbilder, die geschlechtlichen Rollenbilder diskutiert werden. Es muss eine geschlechtersensible Pädagogik eingeführt werden. Darüber muss geredet werden, weil es eben auch über Werte, aber eben auch über Geschlechterrollenbilder, über Geschlechterklischees und Stereotype, die ja einen ganz großen Einfluss auf den Umgang miteinander und das Zusammenleben und das demokratische Zusammenleben der Geschlechter miteinander zu tun haben.
Und was Frau Krane eben gesagt hat, dass Frauen unter sich dann oft auch so ein Tabu solchen Themen gegenüber haben, erleben Sie das auch oder ist da auch eine größere Offenheit in den letzten Jahren gewachsen?
Und das ist sicherlich auch von ganz unterschiedlich. So nehme ich
kann
das wahr.
Kann man nicht generalisieren.
Kann man schlecht generalisieren.
Jetzt hat eine Hörerin uns eben eine Mail geschrieben, Solveig Tude aus Gerdau. Sie schreibt, wird gar nicht in Erwägung gezogen, dass diese gleichzeitig großformatigen sexualisierten Übergriffe zu einer weiteren Art systematischer Terroraktion des IS gehören. Wenn man den Informationen Glauben schenken darf, wie in der IS-Mentalität mit Frauen umgegangen wird, ist doch vorstellbar, dass diese Aktionen auch zur Einschüchterung und Unterdrückung der westlichen Frauen eingesetzt werden. Wer möchte dazu was sagen?
Ich weiß es nicht. Das klingt so ein bisschen stark nach Verschwörungstheorien. Natürlich geht der IS grauenhaft mit Frauen um. Und nicht nur der IS, sondern auch andere islamische Gruppierungen und auch andere Gruppierungen gehen grauenhaft mit Frauen um. Wirklich aufs Grauenhafteste.
Mhm. Aber so eine groß angelegte Aktion können Sie sich nicht vorstellen.
Will ich nicht hoffen.
Mhm. Aber das wäre doch absurd. Das ist doch absurd. Damit schürt man doch wieder nur solche Bilder im Kopf. Mensch, das sind Menschen, der Großteil meiner Familie ist syrisch, also meine Eltern sind beide Syrer und der Großteil unserer Familie lebt in Syrien. Und wenn ich höre, was da tagtäglich passiert, die Menschen fliehen genau vor diesem frauenverachtenden Kram. Die kommen doch nicht hierher nach Deutschland, damit die hier genau das Gleiche machen, was sie vom IS in Syrien erfahren haben.
Ich hatte die Hörerin so verstanden, dass das sozusagen als Art des Terroraktes eingesetzt wird, ne?
Gezielt.
Mhm. Nein, also das wäre ja die Gefahr, sich dieser Gefahr auszusetzen, dass man doch relativ schnell von der Polizei geschnappt werden könnte. So blöd kann doch niemand sein. Ach was, also wirklich, das tut mir leid, dass ich das jetzt so beiläufig vom Tisch wische, aber das ist absolut unwahrscheinlich. Mhm.
Frau Klemm, können Sie sich das vorstellen?
Also ich kann mir jetzt so schlecht die Tarnung des IS in betrunkene Männer am Kölner Hauptbahnhof vorstellen. Also das finde ich auch, das klingt eher etwas verschwörungstheoretisch. Ich ja. Aber wie gesagt, ich weiß es auch überhaupt nicht, wer da was getan hat. Ja, so, das kann man, ich finde, das kann man immer noch nicht aus diesen ganzen Berichten sehen. Ich weiß nicht, welcher Herkunft die sind. Ich weiß nicht, wer da gläubig war oder nicht oder was die im Sinn hatten, ob die verabredet waren oder nicht verabredet waren. All das soll man bitte erstmal ermitteln und dann kann man darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist.
Mhm. Aber ich finde, auch das müssen wir übrigens stärker thematisieren. Warum wissen wir nach über zwei Wochen oder nach zwei Wochen immer noch so wenig? Ja, wir wissen angeblich so viel über die Täter, aber wir wissen überhaupt nichts über den Vorgang. Ich verstehe es einfach nicht, ehrlich gesagt. Bei welchem schwerwiegenden Fall, so wie mit diesem Kaliber vergleichbar, haben wir es uns erlaubt, zwei Wochen lang keine Information zu haben? Es ist man doch der Öffentlichkeit auch mal schuldig. Das ist man den Menschen mit muslimischem Glauben, Deutschen mit muslimischem Glauben hier schuldig. Das ist man Flüchtlingen schuldig. Das ist man vor allen Dingen den Opfern, den Frauen schuldig. Ich verstehe gar nicht, wir spekulieren und spekulieren und spekulieren und wir kriegen keine neuen Informationen darüber.
Jetzt habe ich überall in der Welt wird sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe sozusagen eingesetzt, in sämtlichen Kriegen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt hier schon als Kriegswaffe eingesetzt wird. Das geht zu weit, finde ich.
Jetzt habe ich Ruth Schulz aus Hamburg in der Leitung. Frau Schulz, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich wollte zu dieser Diskussion sagen, erstens mal, wo waren denn die Herren der Schöpfung? Es wird immer über die Frauen geredet, es wird darüber geredet, die Polizei hätte eingreifen müssen. Gab es dort keine Männer, egal woher, von welcher herkommt, die hätten vielleicht den Mumm haben können zu sagen, ey, du, was machst du da eigentlich? Zweitens bin ich der Meinung, die Polizei müsste mal dringend wirklich die Ausbildung kriegen, die sie wirklich braucht. Das heißt sowohl psychologisch, dass sie etwas Fingerspitzengefühl entwickelt und zweitens, dass sie vielleicht Techniken entwickelt, dass sie jemanden unschädlich machen können, der zum Beispiel auch mit einem Messer auf sie zukommt. Beispiel Jiu-Jitsu, womit sie einen Menschen mit einigen Handgriffen relativ schnell außer Gefecht setzen. Und zu dem, was eben gesagt wurde, ich halte es für durchaus denkbar, dass der IS, da er sich ja schon überall getummelt hat, auch diese Waffe mittlerweile vorsichtig einsetzt. Also so naiv wäre ich nicht zu sagen, ausgeschlossen.
Ja, danke Frau Schulz. Jetzt habe ich Uschi von Hofe aus Bremen. Frau von Hofe, was ist denn Ihre Meinung zu dem Thema?
Ja, moin und schönen guten Abend. Meine Meinung, also ich verfolge das von Anfang an und mein Hintergrund ist, ich bin seit über 30 Jahren in arabischsprachigen Ländern unterwegs als Reisende. Ich habe den weiteren biografischen Hintergrund, mein Vater hat mich missbraucht, meine ganze Kindheit durch. Ich habe Übergriffe erlebt durch Deutsche. Ich habe in meinen Reisen in diesen islamischen Ländern oder islamisch geprägten Ländern, habe ich keine Übergriffe in dieser Form erlebt. Das hat zugenommen erst in den letzten 5 Jahren. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber es gibt zum Beispiel ein Festival und ich bin häufig dort gewesen, habe nichts erlebt, eher hohen Respekt, auch in den Familien, sehr großen Respekt gegenüber Frauen. Aber in großen Menschenansammlungen dann dort auf den Plätzen wurde auf einmal gegrapscht und das fand ich merkwürdig. Jetzt aber diese Diskussion zu fokussieren auf die Frage sexualisierte Gewalt durch Ausländer, das geht nicht. Das ist Männergewalt, wie es vorhin schon mal gesagt wurde. Es ist globalisierte sexuelle Gewalt und ich finde es völlig am Thema vorbei, da jetzt restriktiv zu reagieren und alle, die zu uns kommen und Schutz brauchen, über einen Kamm zu scheren. Das finde ich unmöglich.
Ja, vielen Dank, Frau von Hofe. Das war ja nochmal ein Plädoyer, das sozusagen auch global zu sehen. Nicht? Also die Zahlen weltweit sind ja auch sozusagen erschlagend. Nicht? Also in Deutschland haben wir schon gesagt, jede dritte Frau hat das Gefühl oder gibt an, sie ist schon mal sexuell belästigt oder begrapscht worden. In anderen Ländern ist das ja nicht viel weniger.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz was dazu sagen.
Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Sie sind Fachanwältin für Strafrecht und Mitglied in der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts.
Genau, vielleicht zwei kurze Anmerkungen dazu. Also wenn man die Statistik über die sogenannte Ausländerkriminalität ansieht, dann ist die ja überhaupt nicht höher als die von Menschen mit einem deutschen Pass. Das zum einen, es ist auch so, Andererseits ist es aber so, dass es erwiesen ist, dass Menschen, die keinen deutschen Pass haben, sehr viel eher in Untersuchungshaft kommen und dass die auch sehr viel, also dass die signifikant höher bestraft werden für die gleichen Straftaten. Ich kann auch sagen, also ich mache seit 20 Jahren, vertrete ich Opfer von sexualisierter Gewalt und häuslicher Gewalt. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, es gab da mehr Männer ohne deutschen Pass, sondern also das stimmt überhaupt nicht, sondern es war so, dass die Hauptanzahl waren Männer mit deutschen Pass. Und so deswegen, ich finde auch, diese Diskussion ist falsch. Man muss darüber reden. Das ist ein Problem von Gewalt gegen Frauen. Es gibt auch sexualisierte Gewalt gegen Männer, das muss man vielleicht auch sagen. Das gibt es auch, das gibt es natürlich, oder das gibt es weniger als gegen Frauen. Es gibt auch sexualisierte Gewalt von Frauen. So auch gerade jetzt im familiären Bereich, auch das darf man, deswegen ist es ein bisschen schwierig, immer von Frauen und Männern zu reden, aber hauptsächlich ist es so, dass es ein Problem ist, dass Männer gegen Frauen sexualisierte Gewalt ausüben.
Silke Schröder aus Kiel, guten Abend, Frau Schröder.
Guten Abend.
Was möchten Sie zu unserer Diskussion beitragen?
Ja, und zwar, ich bin in Kiel Taxifahrer und fahre sehr oft junge Frauen, die von, ich sag mal, vorzugsweise muslimischen Taxifahrern, ich sag mal so, blöd angemacht worden sind, betatscht worden sind und so. Und ich habe das Thema durchaus mit sehr vielen Frauen schon diskutiert während der Fahrt, weil die dann oft auch bei mir einsteigen, weil die sagen, sie möchten mit einer Frau fahren. Mhm. Und ich finde einfach, dass der deutsche Staat mit diesem Problem völlig falsch umgeht. Man kann als Deutscher davon ausgehen, zeige ich einen Ausländer an, bevorzugsweise einen Muslim, was ich als Retourkutsche in anzüglichen Volksverhetzung bekomme. Das ist das erste Problem. Und es gibt halt Leute, wenn die irgendwie einen bestimmten Beruf haben, die können so eine Anzeige nicht gebrauchen. Mhm. Das ist das erste Problem. Was das zweite Problem ist, ich habe auch zu vielen Frauen schon gesagt, wenn der Taxifahrer euch angefasst hat, der hat doch dann seine Hautpartikel an der Hose oder an der Bluse, wo auch immer, dann zeigen wir manchen Vogel und sagen, sag mal, dann hat er meine Adresse, dann weiß er, wo ich wohne, er weiß, wie ich heiße, er hat mich ja gesehen, wie ich aussehe. Dass ich auch finde, dass der deutsche Staat die Frauen überhaupt nicht beschützt.
Ist das denn etwas, wo Sie sagen, das hat in letzter Zeit zugenommen oder beobachten Sie das schon seit Jahren?
Seit Jahren. Mhm. Also es ist ganz oft, wenn man am Bahnhof steht oder in der Bergstraße, dass ganz viele Frauen einfach diese südländischen Taxifahrer rigoros meiden. Sie sagen zwar auch, die sehen das Problem, dass sie alle über den Kamm ziehen, aber die haben schlechte Erfahrung und möchten deswegen mit einer Frau fahren. Das sehen viele Frauen auch so. Das Ganze wird vom Staat auch völlig falsch gehandhabt.
Mhm. Gut, Frau Schröder, ganz herzlichen Dank für den Redebeitrag. Ich gebe jetzt gleich weiter an Thomas Sorgenfrei aus Hamburg. Herr Sorgenfrei, guten Abend.
Einen wunderschönen Abend. Ich habe angemerkt, dass wir eigentlich eine durch und durch durchsexualisierte Gesellschaft sind. Das fängt an, dass sich immer noch Frauen auf Motorhauben regeln in der Reklame. Oder im Bauhauskatalog sind Frauen abgebildet mit technischen Geräten, so nach dem Motto, naja, wenn das eine Frau bedienen kann, dann kann es jeder bedienen. Und ich habe vorhin gesagt, dass das vielleicht ein Weg wäre, wenn die Frau sagt, ich regel mich einfach nicht mehr auf einer Motorhaube oder ich erscheine nicht mehr in einem Bauhauskatalog.
Also eine neue feministische Bewegung gegen die sexualisierte Werbung.
Ja, ich frage mich immer, also es hat Feministen gegeben, mein Bauch gehört mir und. Ich frage mich, wo sind die alle?
Die sind ja zum Beispiel beim Hashtag ausnahmslos und Aufschrei.
Naja, aber wenn ich junge Partnerschaften sehe, dann denke ich immer so, Gott, für was haben die Frauen einmal gekämpft? Und was ist daraus geworden? Das kann ich nicht glauben. Aber wie gesagt, um
ja, das können wir gleich mal wunderbar diskutieren. Wir haben hier vier Frauen.
Ja.
Ja, nee, ich gebe Ihre Frage gleich mal weiter, also... Also Frau Selski, ja. Sie hatten ja gerade auch in Ihrem, bei Zeit Online hatten Sie einen Artikel genau zu diesem Sexismus auch geschrieben. Was sagen Sie zu der Anmerkung von Herrn Sorgenfrei?
Ja, also, dass wir Feministinnen nicht mehr da wären, das glaube ich jetzt also nicht. Also, da fühle ich mich jetzt von dem Vorwurf nicht getroffen. Ansonsten stimme ich aber dem Hörer total zu. Weil ich denke auch, dass all diese kulturellen Bilder von Frauen in sexualisierten Posen, wo sie auf Brüste, auf Kurven und letztlich auf so den Status eines Sexualobjekts irgendwie reduziert werden, dass sie natürlich insgesamt dazu beitragen, das ist nicht eine direkte Aufforderung, hallo, betatscht jemand, aber sie transportieren das Bild, Frauen sind sozusagen eigentlich... sind so Trägerinnen von Titten praktisch, ne? Oder die kann man irgendwie benutzen oder die sind dazu da, Lust zu erregen oder Lust zu bedienen oder Lust zu spenden. Ja? Und ich finde, dass das Bilder sind, die sich durch unsere ganze Gesellschaft ziehen. Wir finden die absurdesten Werbung und Bebilderung überall. Normalerweise ist es aber so, jetzt von wegen, was machen wir Feministinnen schreiben dann zum Beispiel brav Leserbriefe und so, und dann sagen die anderen, oh Mann, du stellst dich mal wieder an, boah, seid ihr Brüde oder zum Beispiel hysterisch und all diese Sachen, ja. Wir brauchen einfach Unterstützung. Zum Beispiel, dass der Hörer, wenn er so einen Bauhauskatalog bekommt, dass er dann auch eben hinschreibt, dass er sagt, also ich finde das albern, weil wollen Sie damit suggerieren, dass eine Frau keine Bohrmaschine bedienen darf? Oder dass man, wenn man an der Wursttheke, das war neulich auch irgendwo der Fall, Pappaufsteller, nackte Frauen, auf jedem, sagen wir mal, sekundären und primären Geschlechtsteil war irgendwie eine Wurst drapiert. Ich weiß nicht, was das sollte eigentlich, aber da kann man ja auch mal als Kunde was sagen. Also das können nicht nur wenige Feministinnen machen, das müssen eigentlich mehrere machen, müssen Männer machen, müssen Frauen machen. Und ansonsten ist es auch überhaupt nicht plausibel. Also wir zum Beispiel, ich arbeite auch in der Flüchtlingshilfe, da geben wir immer so Infos aus, ne? Und da steht dann immer so drauf, ja, mit deutschen Frauen müssen wir respektvoll umgehen. Also steht dann zum Beispiel, Leitungswasser ist trinkbar und deutsche Züge sind pünktlich und deutsche Frauen sind mit Respekt zu behandeln. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man durch unsere Gesellschaft geht, sieht man überall Bilder, Plakate, Sprüche, Werbung, die eigentlich zeigen, nein, Frauen werden eigentlich nicht respektvoll behandelt, sondern werden ziemlich oft auf Sexualobjekte reduziert.
Ja, Frau Kador, Sie wollten dazu auch noch was sagen?
Ja, ich stimme Frau Zesgen da total zu. Also ich denke auch, es darf keine Frage nur von Feministinnen sein, die sich jetzt hier deutschlandweit zusammenschließen sollen und so eine Art Welle in Schwung bringen sollen. Das reicht eben nicht nur. Es müssen auch Männer sein. Es müssen doch auch Männer sein, die sagen, wir wollen solche Bilder nicht mehr sehen. Wir wollen diese Klischee-Blondine, die im Baumarkt mit irgendeinem blöden Bohrer an der Hand steht, auch nicht mehr sehen. Es ist auch für uns Männer unerträglich, sowas zu sehen. Wo ist denn der Aufschrei, bitteschön?
Dann machen wir heute Abend einen Hashtag gegen Sexismus.
Aber sehen Sie, wie wir lachen?
Ja, das war jetzt aber wirklich auch lustig. Aber es gibt ja auch so ein paar im Internet, so ein paar Bilder, was es da alles gibt, da muss man ja wirklich lachen. Aber
die Frage war ja auch von dem Hörer, warum legt die Frau sich da drauf oder warum lässt die sich so abbilden? Ja, weil es natürlich auch eine Doppelmoral gibt und die Frau dafür irgendwie dann auch wieder ganz viel Zuspruch bekommt und ganz sexy ist und eine ganz tolle Frau und so. Mhm. Deswegen natürlich auch.
Naja, und Geld. Also ich meine,
ganz genau, wird davon immer mal ganz
eine
abgesehen.
Frau geben, die das also, Geld so dringend braucht, dass sie sich auf die Motorhaube legt. Aber es wäre halt schon ganz gut, wenn es da trotzdem 100 Männer geben würden, die sagen, ich kaufe den Prospekt, nehme den Prospekt trotzdem nicht mit. Sowas, ne?
Ja, allerdings.
Also ich würde auch gerne noch einmal sagen, natürlich wäre das auch gut, wenn viel mehr Männer hier aktiv werden und mal sagen, mit diesem Männerbild wollen sie überhaupt nicht leben. Ja? Also mit diesem Männerbild des immer noch triebgesteuerten Menschen, der einfach nicht anders kann, als irgendwie Frauen anzufassen und seine sexuellen Triebe da auszuleben. Also da würde ich wirklich hoffen, dass Männer endlich sagen, nein, das ist nicht das, so sind wir nicht, das wollen wir nicht. Und nicht nur, weil wir die Frauen schützen wollen, klar, deswegen auch, sondern auch, weil wir nicht, so sind wir nicht. Das ist nicht das Bild, das wir verkörpern wollen.
Ja. Als letzte Hörerin habe ich jetzt Katrin Neumann aus Lübeck heute Abend in der Sendung. Frau Neumann.
Ja, hallo.
Hallo. Hallo. Fassen Sie sich kurz, wenn es geht. Ja. Wir haben nicht mehr so fürchterlich viel Zeit.
Ja, genau. Also ich finde es schade, dass es ein bisschen kurz gekommen ist, dass diese Frauen, die diese sexuellen Übergriffe erfahren haben, dass die gar nicht so richtig zu Wort gekommen sind. Weil ich bin der Meinung, dass die schwerst traumatisiert sind, eben auch für den Rest ihres Lebens. Und ja, die jetzt irgendwie damit leben müssen. Und ich denke schon, dass das so eine kleine Vorstufe von der IS ist, dass sie viele Leute hier auch mit reingelotst haben und unsere weibliche oder unsere gesellschaftliche Freiheit auch ein bisschen beschneiden wollen. Mhm. Ich denke, dass es so ausbaufähig ist auch für die. Und die sind nicht so dumm, die wissen genau, wie unsere Gesetze lauten und wissen, dass sie überhaupt gar nicht gefahndet werden. Also davon gehe ich auch aus, dass sie intelligent genug sind. Vor allem, wenn sie alkoholisiert sind und die Frauen angrapschen, dass es dann sowieso eher ein Kavaliersdelikt ist als irgendwie so eine Straftat.
Frau Ruschmeier, Sie wollen dazu was sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eben tatsächlich wieder typisch, dass wir dann doch über die Frauen und die betroffenen Frauen und Mädchen wenig geredet haben. Die sind wenig zu Wort gekommen und die waren relativ wenig Thema. Es ist dann eben doch letztendlich immer wieder leichter, über die Täter zu reden oder über das Strafrecht zu reden und mehr ins Handeln zu kommen, weil wenn man bei den Frauen bleibt und ihren Erfahrungen, das sind halt oft sehr ohnmächtig machende Erfahrung und dann ist man da drin und wird selber auch hilflos. Also es ist etwas, was wir aus unserer Arbeit eben kennen, dass es ganz schwierig ist, wirklich da zu bleiben, in diese Hilflosigkeit auszuhalten und nicht dann wieder in so einen Aktionismus zu kommen und doch lieber über die Täter zu reden. Das ist irgendwie in ganz vielen Diskussionen immer wieder so.
Erwarten Sie denn für Ihre Opferarbeit, dass jetzt wirklich nachhaltig aus dieser Debatte auch was erfolgt, was Ihnen hilft? Oder glauben Sie, das verpufft in ein paar Wochen?
Kurze Antwort bitte. Ich denke eher, es wird wieder verpuffen, weil das so die Regel ist, dass es so Wellen gibt. Wellen der Aufmerksamkeit und die sind dann wieder weg. Da muss man wieder mehr dafür tun, die Aufmerksamkeit zu bündeln.
Ja, das war unsere Redezeit und unser Themenabend heute Abend, Gewalt gegen Frauen. Was sind die Wurzeln? Und Sie haben gemerkt, es ist eine sehr polarisierte Debatte und ich hoffe, wir haben wenigstens ein paar Aspekte heute Abend besprechen können. Als Expertinnen waren dabei Hila Seskin, sie ist Schriftstellerin, Publizistin und Journalistin, Lamia Kador, sie ist Islamwissenschaftlerin, Sibylle Ruschmeier vom Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen in Hamburg und Christina Klemm, sie ist Fachanwältin für Strafrecht und Mitglied in der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts beim Bundesjustizministerium. Morgen Abend, am Freitag, hören Sie in dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Grüne Woche in Berlin. Und heute Abend am Mikrofon war Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.